Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es war für mich immer eine besondere Zeit, wenn ich als kleiner Junge bei meinen Großeltern sein durfte. Sie haben oben gewohnt, in den oberen Stübchen des Hauses, und ich war gerne bei ihnen, weil der Großvater hatte viele Geschichten zu erzählen. Das hat einfach viel Spaß gemacht. Und er hat erzählt von Dingen, die er so erlebt hat. Eine Geschichte hat mich sehr angesprochen. Er war Gärtner. Und er hatte in einem kleinen Ort, paar Häuser, so eine kleine Gärtnerei gepachtet und wollte immer schon etwas Eigenes haben. Und da er zum Rauchen aufgehört hatte, er war starker Raucher, er hat Bibelstunden bekommen, er wollte nicht mehr, hat immer das Geld gespart. Und eines Tages war in der Sparkasse eine Menge Geld drin, ungefähr 5.000 Mark. Ich weiß nicht, was das heute wert ist. Und da war im Nachbardorf ein Grundstück angeboten, das genau 5.000 Mark kostete. Es war ein großes Grundstück. Das einzige Problem war, es gab kein Wasser. Und eine Gärtnerei ohne Wasser ist optimal. So nach 2 Tagen könnt ihr alles abmähen, dann ist es vorbei. Aber er sagte, wenn das Grundstück genau 5.000 Mark macht und ich habe 5.000 Mark gespart, dann will der Gott etwas zu mir sagen. Und er geht hin und er kauft dieses Grundstück. Und er nimmt eine Schaufel und fängt an zu graben. Aber überall, wo er anfängt zu graben, nur Fels. Immer nur Fels. Es war nur eine kleine Schicht Erde drüber. Und dann betet er und sagt, lieber Gott, jetzt hast du mir dieses Grundstück geschenkt. Jetzt brauche ich Wasser. Du musst mir irgendwo Wasser schenken. Ich komme nur auf Fels. Und dann hat er einen Traum in der Nacht. Da gab es einen riesen Keller im Garten, ich kenne ihn persönlich gut, alles in Fels reingeschlagen. Da hat man früher so Wein und Bier gelagert. Und ganz am Ende dieses Kellers gab es einen kleinen Schacht nach oben durch den Fels durchgehauen, damit Luft durchkommt. Und er träumt in dieser Nacht, dass er unter diesem Schacht graben soll. Und am nächsten Tag ruft er seine Jungs und sagt, wir haben heute was zu tun. Wir müssen graben. Und sie gehen in diesen Keller und graben und fangen an zu graben unter diesem Schacht. Und sie graben 6 Meter tief. Es kamen einige kleine Steinchen, kamen wohl, aber sie waren bewegbar. Und als sie in 6 Meter Tiefe angekommen sind, stoßen sie auf 3 Quellen. Und diese 3 Quellen laufen heute noch. Mein Bruder hat die Gärtnerei. Interessant. Gott möchte, dass wir lernen, auf das zu hören, was er sagt. Ich möchte ein Wort mit euch aufschlagen im Matthäus Kapitel 8. Ihr habt bestimmt eine Bibel dabei. Matthäus Kapitel 8. Und da wird uns ein interessantes Wort in Vers 13 gesagt. Matthäus Kapitel 8 in Vers 13. Hier steht, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ja, jeder von uns ist wahrscheinlich diese Geschichte bekannt, die uns hier im Matthäusevangelium vorgeschlagen oder erzählt wird. Interessant, da ist ein Knecht, der gesund wird, und Jesus sagt zu dem Hauptmann damals, dir geschehe, wie du geglaubt hast. In manchen Übersetzungen, so modernen Übersetzungen, steht da noch ein Wort, das vielleicht uns manchmal geläufiger ist. Da steht eigentlich, dir geschehe, was du mir zutraust. Das klingt sehr gut, weil wir das besser verstehen. Dir geschehe, was du mir zutraust. Und wir merken schon, da ist jeder von uns auch gefordert, nicht wahr? Es ist ja eine interessante Geschichte. Weil wir da eine Menge draus lernen können, was damals passiert ist. Einmal sehen wir gleich, dass Jesus uns Mut macht, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ich meine, dieser Knecht, er war eigentlich ein hoffnungsloser Fall, nicht wahr? Der Verwalter oder der Hausherr hat viel Geld ausgegeben. Er ist zu allen möglichen Ärzten gegangen. Er hat viele Leute gefragt, könnt ihr nicht meinem Knecht helfen? Er war krank. Was er genau hatte, wussten wir jetzt nicht. Oder wissen wir aus der Heiligen Schrift nicht. Aber er war schwer krank. Ihm konnte nicht geholfen werden. Aber Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns gleich bewusst sein sollte. Und das Zweite, was wir auch in dieser Geschichte sofort sehen und uns ins Auge fällt, ist, der römische Hauptmann war ja eigentlich kein Christ, oder? Der römische Hauptmann war ein Heide. Es war keiner, der von Israel kam. Und Jesus sagt zu ihm, dir geschehe, was du mir zutraust. Das sind schon zwei Elemente, die uns sehr ermutigen können für uns in unserem Leben. Dass Gott in unserem Leben Dinge tun kann, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Dass Gott in unserem Leben Dinge tun kann, wo wir eigentlich keinen Horizont mehr sehen. Wo Gott in unserem Leben etwas bewirken kann, wo wir die größten Probleme haben. Gott sagt damals zu dem Hauptmann, dir geschehe, was du mir zutraust. Gott ist immer jemand, der in der richtigen Situation das Rechte tun kann. Natürlich ist er kein Automat, wo wir oben 5 Euro reinstecken und unten die Schublade ziehen, dann ist genau das, was wir haben wollen. Manchmal gehen die Uhren anders bei Gott als bei uns. Paulus, er hatte 3-mal zu Gott gefleht und gesagt, lieber Gott, nimm mir doch diesen Pfahl aus dem Fleisch. Und ihr wisst, was Gott zu ihm gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gott ist kein Automat, dass er nur das tut, was wir wollen. Aber für ihn gibt es keine aussichtslosen Fälle. Er kann immer das Rechte tun zur rechten Zeit. Und das ist sehr ermutigend, dass Gott Dinge tun kann, auch wenn wir persönlich vielleicht manches erlebt haben in unserem Leben, was uns sehr schwer gefallen ist. Wenn man schon einem Kind zum Beispiel sagt, du kannst nichts und du taugst nichts und das kannst du nicht richtig machen, dann ist das Kind eigentlich fürs ganze Leben schon gezeichnet, nicht wahr? Manche Leute sind auf die falsche Bahn gekommen, weil ihnen das täglich gesagt worden ist. Für mich war es ein ganz großes Erlebnis, als ich vor 3 Jahren, wir waren zusammen dort, in Bolivien waren. Und wir waren für einen Tag in dem großen Gefängnis in Santa Cruz. Ein Riesenkomplex. Viele Gefängnisse in diesem Gefängniskomplex. Es war gut, dass man einige Zeichen an die Hand gestempelt bekommt, damit man weiß, dass man abends wieder raus darf. Aber manche, die haben diese Zeichen nicht an der Hand. Die sitzen dort jahrelang, manche sogar unschuldig. Und wir waren dort auch in dem Hochsicherheitstrakt und haben den besucht. Und der Hochsicherheitstrakt, das sind die schweren Jungs drin. Nicht die, die einmal irgendwas gestohlen haben. Die haben wirklich was ausgefressen gehabt. Und es war für uns ein großes Erlebnis. Wir kamen in dieses Gefängnis hinein und uns erwartete eine Gruppe von ungefähr 30 Leuten. Und der Schlimmste, der im Gefängnis war, in diesem Hochsicherheitstrakt, der hatte aus irgendwelchen Gründen eine Bibel bekommen. Und er fing an, in dieser Bibel zu lesen, und sein Leben hat sich verändert. Er war Gemeindeleiter einer Adventgemeinde in diesem Hochsicherheitstrakt. Wir konnten Gottesdienst mit ihnen feiern. Da hat sich etwas verändert in einem Leben, weil er angefangen hat, das Wort Gottes zu lesen. Wenn Gott das bei ihm machen konnte, ist er auch fähig, das bei uns zu machen? Gott sagt, dir geschehe, was du mir zutraust. Scheinbar ist es kein Automatismus. Scheinbar ist es etwas, was abhängig ist von unserer Entscheidung, von unserem Willen, ob wir bereit sind, das zu tun. Gott kennt keine, wir haben heute von Nachfolger gesprochen. Gott kennt keine Anhänger, er kennt eigentlich nur Lokomotiven. Er kennt nur Männer und Frauen, die wirklich eine Entscheidung getroffen haben für ihn. Und das macht die Sache sehr interessant. Die verfahrenste Angelegenheit in deinem Leben, ich weiß nicht, was er ausgefressen hatte, aber ich weiß, dass er ein Mensch war, der solch eine nette Ausstrahlung hatte, die ich nie erwartet hätte von einem der Gewalttätigsten, die da drin waren. Natürlich kann Gott auch andere Dinge machen in unserem Leben. Er kann nicht nur Leute verändern, die irgendwo was ausgefressen haben. Gott kann auch in unserem Leben eingreifen, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht. Ich denke immer noch mit großen Schmerzen daran. War damals ungefähr 18 Jahre alt, als unsere Mutti Krebs bekommen hat. Und das ist immer schlimmer geworden. Und keiner konnte ihr helfen. Sie musste in einer Woche 8-mal operiert worden werden. Und es wurde über 1 Meter Darm herausgeschnitten. Und die Ärzte sagen, es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Da ist unsere ärztliche Macht zu Ende. Wir können nicht mehr. Sie war in einer Spezialklinik in Stamberg damals. Wir sind als Familie hingefahren und haben uns verabschiedet von unserer Mutti. Und das Bett, es war nur ein kleiner Bündel, wie ein kleines Kind, so zusammengeschrumpft. Und der Arzt sagte, menschlich gesehen, keine Chance mehr. Wir haben uns dann verabschiedet von ihr mit einem Gebet und sind nach Hause gefahren. Und als wir zu Hause waren, klingelt das Telefon und der Arzt, der uns vorher das gesagt hat, sagte, ich muss Ihnen was mitteilen. Der Darm Ihrer Mutter fängt wieder an zu arbeiten. Sie kam dann nach München, wurde bestrahlt, hat sehr viel Bestrahlung bekommen. Das war noch nicht so gut gebündelt wie heute. Ist viel verbrannt worden. Aber sie ist mit 86 Jahren gestorben. Nicht an Krebs. Der Krebs war geheilt. Gott kann es tun. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, gesund werden muss. Aber Gott kann es tun. Jesus sagt, dir geschehe, was du mir zutraust. Und es ist schön, dass wir solch einen Gott haben, der solche Dinge verändern kann. Wir haben ja alle unsere Probleme. Es gibt ja keinen in der Gemeinde, ich habe noch keinen kennengelernt, innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, der keine Probleme hat. Ich meine, jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch zu melden, wenn das so ist. Aber ich sehe keinen. Wir haben ja alle unsere Probleme. Wir merken ja, dass wir Schwachstellen haben in unserem Leben. Wir haben heute im Lektionskreis darüber gesprochen, Rauchen und Trinken kann so eine Schwachstelle sein. Manche machen das so, dass es keiner sieht. Man riecht es nur hinterher. Manche haben auch Probleme mit Essen oder anderen Dingen. Es gibt viele Süchte, die uns bewegen können, ob das Tabletten sind oder ganz moderne Dinge, das Internet, Fernsehen, Videos. Es gibt so viele Dinge, wo Menschen gebunden sein können und nicht mehr rauskommen oder Schwierigkeiten haben, herauszukommen. Es ist nicht immer einfach. Und trotzdem gilt dieses Wort auch in diesem Fall. Jesus sagt, dir geschehe, was du mir zutraust. Gott möchte, dass uns geholfen wird. Gott möchte, dass wir frei werden von Dingen. Es geht nicht darum, dass jeder wissen muss, wo wir unsere Probleme haben. Wir haben genügend. Aber Gott möchte, dass wir von diesen Dingen frei werden. Und das geht auch nicht meistens von jetzt auf nachher. Als Jesus die Maria geheilt hat, hat er 7-mal die bösen Geister ausgetrieben, nicht wahr? Es ist immer ein Prozess, der da ist. Und Gott möchte, dass wir nicht mutlos werden. Es kann sein, dass du auf einer guten Strecke bist und wieder reinfällst. Dieses Wort in Sprüche steht, glaube ich. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht auf. Da steht nicht der Ungläubige, der Gerechte fällt 7-mal. Es kann sein, dass du wieder reinfällst. Lass dich nicht unterkriegen. Steh wieder auf. Gott möchte dir helfen, weil wir merken, alleine haben wir nicht die Kraft. Alleine sind wir kraftlos. Aber mit ihm haben wir die Macht, weil er in unserem Leben die erste Geige spielen möchte. Es ist gut, dass wir ganz gleich, was es ist, ob das körperlicher Natur ist, seelischer Natur ist, geistlicher Natur ist, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Macken haben, wo wir Probleme haben, können wir zu ihm kommen und können ihn bitten, dass er uns aus dieser Misere heraushilft. Ein wunderbares Wort, das Gott uns immer wieder bewusst macht und dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass wir alleine gelassen werden. Jetzt kommt ja noch ein zweiter Gedanke dazu. Bei diesem Bericht hier vom Hauptmann von Kapernaum, da kam ja gar nicht der Knecht zu Jesus. Es war ja eigentlich der Hauptmann. Und ihr merkt schon, wenn wir Probleme haben, dann kann es manchmal sein, dass andere für uns mehr tun als wir selbst. Wie viel Kraft ist in diesem Gedanken, dass andere für dich beten? Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Wie viel Kraft liegt in diesem Gedanken, dass andere für dich beten? Es tut so gut, wenn Menschen dir sagen, du, ich denke an dich, ich bete für dich. Es ist schön, dass wir solche Menschen haben, die auch für uns im Gebet dahinterstehen. Wir haben ja in der Heiligen Schrift nochmal so eine Geschichte, wo der Gichtbrüchige zu Jesus gebracht wird. Und ihr kennt die Geschichte, wo sie im Raum, im Saal keine Möglichkeit mehr hatten, ihn zu Jesus zu bringen, weil so viele Leute da waren. Und dann steigen sie aufs Dach, sie decken das Dach auf und lassen den Gichtbrüchigen direkt vor die Füße Jesu. Und interessant, wenn ihr den Bericht lest, dann steht dort, als Jesus ihren Glauben sah. Nicht den Glauben dessen, der darunter gelassen ist, sondern den Glauben derer, die ihn vor die Jesu Füße gegeben haben. Vielleicht haben manche Leute, die für uns beten, mehr Glauben als wir. Vielleicht stehen sie fester dort und wissen, Gott kann so etwas tun. Die Fürbitte ist ein ganz, ganz wesentliches Moment. Glaubt es, auch wenn wir es nicht immer sehen. Aber die Fürbitte hat mehr Kraft, als wir uns je vorstellen können. Denk an eine Begebenheit. Es war ein junges Mädchen. Sie ging immer mit zur Kindersabbatschule. Es war in Berlin. Und sie hat sich sehr wohl gefühlt, aber sie ist dann älter geworden und dann hat sie Freunde bekommen und hat sich Freunde ausgesucht, die waren nicht von der Gemeinde. Freunde, man sagt von der Welt, nicht wahr? Anders gedacht, anders gehandelt. Und es dauerte nicht lange, da hatte sie einen Freund, der war Atheist. Und die ganze Situation hat sich geändert. Plötzlich hat sie für der Gemeinde kein Auge mehr gehabt. Sie kam nicht mehr. Sie hat überhaupt keine Idee mehr gehabt, in die Gemeinde zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche von euch haben Kinder. Vielleicht sogar mehr als eines. Zwei, drei. Manche Kinder sind vielleicht nicht mehr da. Manche Kinder haben sich so weit abgewendet von der Gemeinde, dass sie keine Beziehung mehr haben. Wollen nichts mehr wissen. Das tut sehr weh. Und wir beten. Die Mutter jenes Mädchen hat ihr ganzes Leben für ihre Tochter gebetet. Und sie hat nie was gespürt, dass da vielleicht mal eine positive Regung gekommen wäre. Und dann kam die Zeit, dass die Mutter gestorben ist. Und jene Frau, sie war verheiratet, inzwischen ungefähr so 65 Jahre alt, sie zog von Berlin in eine Stadt nach Süddeutschland. Und als sie umgezogen ist, fand sie in ihrem Briefkasten eine kleine Karte, so gelb-orange. Ihr kennt sie auch, oder? Nimm Jesus. Und sie sagt, das war der Glaube meiner Mutti. Ich möchte mich doch mit diesem Glauben wieder neu beschäftigen. Sie hat die Karte eingeschickt, ich habe sie kennengelernt, wir hatten Bibelstunden miteinander und ungefähr ein halbes Jahr später wurde sie getauft. Aber wenn das die Mutti miterlebt hätte, nicht wahr? Sie hat ihr ganzes Leben das nie miterlebt. Aber es wird eine große Freude sein. Hört nicht auf, für andere zu beten. Es hat mehr Kraft, als wir uns je vorstellen können. Dir geschehe, sagt Jesus, das, was du mir zutraust. Oh, Jesus kennt uns sehr gut, das ist keine Frage. Er kennt uns besser als wir selbst. Wenn wir die Briefe Jesus uns anschauen, die er seinen Gemeinden geschrieben hat. Und ich möchte nur ein paar davon rausnehmen, um das deutlich zu machen. Er kennt uns sehr gut. Er weiß um unsere Schwachheiten. Er weiß um unsere Macken. Er weiß um unsere Stärken. Er weiß, wie uns helfen kann. Jeder für sich ganz alleine. Er kennt uns besser als wir selbst. Wenn ich die Briefe mir anschaue, dann gab es eine Menge Schwierigkeiten mit diesen Gemeinden damals. Die Gemeinde Leonberg ist dann nicht ausgeschlossen. So wie es die anderen Gemeinden, die hier genannt werden, auch haben, nicht wahr? Vielleicht sollten wir einem Gedanken anschauen, den Paulus damals den Hebräern schreibt, im Hebräerbrief in Kapitel 5. Und vielleicht ist das einer der wichtigsten Gedanken, die uns bewusst werden sollten. Wenn du möchtest, dass in deinem Leben sich was verändert, dann ist dieses Wort ein ganz wichtiges Wort. Hebräer Kapitel 5 und ich lese ab Vers 11. Da steht, darüber sagt das Wort, sagt Paulus, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist so schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Ein interessantes Wort. In der Realität ist es schon klar, wenn man ein kleines Kind bekommt, ist eine große Freude. Und es liegt so in den Armen. Ich habe immer Angst gehabt, ich mache die Beine und die Füße kaputt, weil ich sie am Anfang in den Händen gehabt habe, die kleinen Knöpfe. Aber wenn sie wachsen sollen, dann muss man ihnen Milch geben. Das ist keine Frage. Aber wenn du nach 30 Jahren immer noch mit der Milchflasche rumsaust, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, oder? Wenn wir viele Jahre in der Gemeinde sind und immer noch bloß zwei Bibeltexte kennen und die auswendig kennen, ist was nicht in Ordnung. Die Bibel sagt, du hast gar keine Möglichkeit, richtig und falsch zu unterscheiden. Du musst dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist notwendig, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und wer es nicht tut, der läuft wirklich mit der Milchflasche rum. Wenn wir an die Gemeinden denken, ich ziehe nur ganz kurz noch einige raus, um uns das vor Augen zu halten. Da war die Gemeinde Ephesus. Wer mal die Möglichkeit hat, nach Ephesus zu kommen, ist fantastisch schön. Die Gemeinde, so wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat, das heißt eigentlich wünschenswert. Aber eine Sache hatte er. Er sagte, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das ist oft ein Problem, nicht wahr? Man gewöhnt sich an bestimmte Situationen. Liebe muss auch gepflegt werden. Liebe zur Gemeinde muss gepflegt werden. Liebe zu Gott muss gepflegt werden. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Man kann das immer so schön beobachten, wenn Menschen in der Entscheidung stehen. Ich denke an einen Mann, er war sogar blind. Als er getauft worden ist, sagt er, ich könnte jetzt die ganze Welt umarmen, sagt er. Und es hat sich Gedanken gemacht, was er alles machen kann, seine Blindheit. Und da kam der Gemeindeleiter und hat auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das geht schon wieder vorbei. Das war das Problem. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wenn wir nach Pergamon gehen, in Pergamon steht, ich habe wieder dich, dass du die Lehre Biliams hast. Und wir merken schon, das sind Einflüsse da, die haben wir auch in der Gemeinde. Einflüsse, die uns manchmal auf ganz andere Wege bringen. Zu Pergamon sagte, du wohnst mittendrin, wo der Teufel wohnt. Oben war der Zeus und unten war ein anderer Gott. Und sie war mittendrin. Aber das Problem war, dass sie angefangen haben, Dinge zu dulden, die das Wort Gottes eigentlich ausschlägt. Und wir merken schon, das hat wieder mit der Milch zu tun oder mit der festen Speise. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, werden Dinge mir deutlich. Und das ist ja auch die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er hat die Aufgabe, uns zu erinnern an das, was verkehrt ist, nicht wahr? Zu ermahnen. Es ist nicht die Aufgabe des Predigers, dass er wie ein Polizeihund Gottes hinter allem herrennt. Nicht die Aufgabe des Predigers. Es ist die Aufgabe Gottes, der in unsere Herzen schauen kann. Und er sagt ganz deutlich, wenn du anfängst und sagst, lieber Gott, zeig mir, was in meinem Leben verändert werden muss, dann sagt er dir's. Er sagt hier zu der Gemeinde, du hast welche, die schon anfangen mit Biliam eins zu werden. Allein die Geschichte wäre interessant, darüber nachzudenken. Biliam, ein Prophet Gottes, nicht? Und er anfängt, Dinge in die Gemeinde hineinzubringen, weil er einen Ratschlag gibt, die Gemeinde von Gott abdriften lassen. Das war gewaltig. Das hat auch mit Musik was zu tun, interessanterweise. Also es ist schon klar, dass wir uns Gedanken machen müssen. Gott sagt der Gemeinde, ich habe wieder dich, dass du etwas hast, was die Gemeinde in eine Schieflage bringt. Bitte kehre um, tue Buße. Wenn ich an Thyatira denke, da ist vielleicht das Schlimmste sogar dargestellt. Du glaubst sogar, dass du eine Prophetin hast, die Isabel, und sie verführt meine Knechte zum Götzendienst. Das ist ja nicht an eine Welt geschrieben, sondern an die Gemeinde geschrieben. Könnte es möglich sein, dass Götzendienst in der Gemeinde ist? Könnte es möglich sein, dass wir wie Isabel Gedanken in die Gemeinde hineinnehmen, die eigentlich gar nicht in die Gemeinde gehören? Das sind wichtige Gedankengänge, die wir mal nachdenken sollen. Und immer wieder sagt Gott, tue Buße, geh zurück zum Wort. Lass dich nicht, schau nicht auf andere. Du bist derjenige, der mit mir in eine Beziehung treten möchte. Die Gemeinde Sardes, die neu eigentlich bedeutet. Er sagt ihr, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Und wir merken schon, Gemeinde ist mehr als nur ein Raum, ist mehr als, dass man sich wohlfühlt. Gemeinde hat immer etwas zu tun mit einer Beziehung zu Gott. Und vielleicht noch die letzte Gemeinde, Laodicea, die uns ja bekannt ist. Eine Gemeinde, die kein einziges Lob bekommt. Und trotzdem ein Sinnbild ist für unsere Zeit. Und Jesus sagt, ich möchte gerne mit dir den Bund wieder machen. Ich möchte gerne, dass ich mit dir Abendmahl feiere. Dass ich wieder in die engste Gemeinschaft komme, wie es mit keiner anderen Gemeinschaft überhaupt denkbar ist. In die Gemeinschaft der innigsten Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Ein fantastisches Bild, das Gott uns immer wieder gibt. Jesus sagt, dir geschehe, was du mir zutraust. Wir lesen am Schluss noch einen Text, den Paulus den Römern schreibt. Und ihr merkt schon, Gemeinde hat sich nicht verändert. Gemeinde ist immer eine Herausforderung. Und ich schlage das Wort in Römer 13 auf und möchte mit euch noch die letzten Verse ab Vers 11 lesen. Römer 13 ab Vers 11. Und das tut, sagt Paulus, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, dass wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Gott segne uns, wenn wir in unserem Leben wieder neue Erfahrungen machen mit diesem Gott. Erfahrungen machen, die uns so stark an ihn binden, dass uns nichts von ihm wegtreiben kann. Gott sagt, dir geschehe, was du mir zutraust. Gott segne euch. Amen. Lieber guter Vater in dem Himmel, es ist schön, dass wir auch an diesem Morgen zu dir kommen dürfen im Gebet. Wir danken dir, dass wir einen lebendigen Gott haben. Einen Gott, der uns kennt und einen Gott, der uns liebt. Wir danken dir, dass du uns diese Zusicherung schenkst. Dass du uns diese Zusicherung gibst, wie du damals dem Hauptmann diese Zusicherung gegeben hast. Dir geschehe, was du mir zutraust. Herr, lass uns neu lernen, dir zu vertrauen. Lass uns neu lernen, dein Wort ernst zu nehmen in unserem Leben und lass uns die Erfahrung und die Freude erleben, wie du Veränderungen bewirkst, ganz gleich in welcher Situation. Wir danken dir, dass du uns lieb hast und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Herr, du bist unser Gott und deshalb wollen wir dich anbeten. Wir danken es dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.